Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Dies ist die neueste Episode im Knochenjob-Podcast. Dennis Jakobs, Klaas Stechmann, frisch für euch. Beinahe zum Ende des Jahres schon. Zumindest sind wir jetzt in der Adventszeit angekommen, Dennis. Es wird Licht von innen gefördert und draußen wird es dunkel. Das ist die Jahreszeit, wo ich mich immer so ein bisschen mit osteopathischer Literatur beschäftige. In meiner Physio-Ausbildung hatten wir einmal eine Projektwoche in der Adventszeit. Und das war damals meine Projektwoche, war Kranio damals. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen das Bedürfnis, wieder in das Thema reinzugehen. Und ich habe mir vom Julandos Verlag das Buch Roland Becker, Leben in Bewegung und Stelle des Lebens besorgt. Das ist ein ziemlich dicker Schinken, wurde mir immer wieder empfohlen, dass das wichtige osteopathische Literatur sei. Ich habe die Einschweißfolie noch nicht abgemacht, leider. Ja. Vielleicht nächstes Jahr.
Sweet. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das nochmal verlinken, dieses Buch, wenn du das mal angelesen hast.
Ja.
Ich habe jetzt meinen Movember-Schnubbi abrasiert und jetzt geht's mit 7 Meilenstiefeln in Richtung Weihnachten. Auch happy guten Morgen von meiner Seite aus. Ich werde aber das ganze Adventsthema ein bisschen skippen dieses Jahr, denn ich werde in 2 Tagen im Flieger sitzen und den längsten Flug, der weltweit nonstop geht, den werde ich machen. Von Frankfurt aus nach Buenos Aires und werde 14 Tage lang mit der Hockey National Squad Trainingslager und Länderspiele und Pipapo in Argentinien haben. Und die Wetterprognose an dem Ort, wir reisen dann innerhalb von Argentinien nochmal weiter, von Buenos Aires nach Santiago del Estero. Und da soll es spitzen bis zu 44 Grad geben. Ich bin mal gespannt, ob da jemand noch irgendwie einen Finger krümmen kann oder sich ein bisschen bewegen kann und Sport machen kann. Auf jeden Fall bin ich in alles andere als sentimentaler Vorweihnachtsstimmung, sondern habe eher meine Badehose gebügelt und freue mich auf ein Stück Rind, was dicker ist als mein Bizeps, was jetzt nicht so schwer ist, aber freue ich mich trotzdem auf.
Nicht schlecht, richtig cool. Was gibt's für Spiritosen in Argentinien, die du mir mitbringen könntest?
Ich könnte mir vorstellen, dass die da irgendwas auch Mexiko-mäßig aus Agaven haben. Ich weiß nicht, ob Agaven da unten wachsen. Aber ansonsten guter Rotwein auf jeden Fall. Also
Malbec, okay, stimmt.
Cabernet Sauvignon werde ich jetzt bei 44 Grad nicht unbedingt trinken. Ich hoffe, die haben auch ein gutes Cerveza. Aber wir wollen mal sehen, was da so geht. Ich werde berichten. Und berichten will ich auch nochmal. Wir werden ja auch unter anderem von unseren Patientinnen und Patienten gehört. Und ich hatte vor 1-2 Folgen mal darüber berichtet, dass ich einen Fall habe, eine Patientin, die einen Wegeunfall hatte. Und das somit ein BG-Unfall war, aber dieser Unfall war verursacht durch eine andere Person, also ein Haftpflichtschaden von dieser Seite aus. Und jetzt war so ein bisschen die Frage, wer übernimmt denn diese ganzen Kosten? Unter anderem auch anteilig die Osteopathiekosten, die da entstehen. Und eine andere Patientin von mir hat das gehört und die arbeitet bei der BG Verkehr und sagte, hättest du mich doch fragen können und so weiter und so fort. Ganz liebe Grüße, liebe Eva. Und sie sagte, das ist normalerweise so, die BG bezahlt erstmal alles und die BG geht dann in einen Regress, ich will das Wort nicht falsch benutzen. Ich glaube, die BG geht auf jeden Fall dann auf die Haftpflichtversicherung des Schädigers zu und holt sich die Kohle von da aus wieder. Aber dein Ansprechpartner für Rehabilitationsmaßnahmen ist erstmal deine BG, weil es ein Arbeitsunfall war, unabhängig davon, wer ihn verursacht hat.
Okay, schönes Beamtendeutsch zum Start in die Folge.
Yes.
Ja, ich stelle mir dann vor, wie sich dann die Versicherung gegenseitig die Augen rauskratzen soll.
Ja, wahrscheinlich über Jahre.
Genau. Ja. Ja, alles klar. Ansonsten gab es ein bisschen Feedback zur letzten Folge. Wir wussten, dass das Thema so ein bisschen die Gemüter aufstürmen könnte. Uns wurde vorgeworfen,
nicht, dass wir das nicht geplant hätten.
Ja, uns wurde vorgeworfen, dass wir da ein bisschen zu emotional Argumente reingebracht haben, die uns unsere persönliche Meinung damit reinbringen. Und dass das letztendlich nur offenbart, dass wir uns mit dem Thema Hands-off und Krafttraining nicht auskennen. Und ja, du kannst dich auch nicht mit allem auskennen. Das sagen wir ja auch. Wir haben unsere Nische uns gesucht und sind damit happy. Und ich habe immer so den Eindruck, heutzutage, wenn du irgendwie öffentlich sagst, dass du so ein bisschen Krafttraining oder so nicht voll unterstützt und nicht so die Proaktivität dahinter sitzt, dann bist du gleich so ein Ketzer. Dann bist du gleich so ein, wie hat man die genannt? Dann bist du so ein Querdenker oder irgendwie sowas. Oh. Hast gleich so einen Stempel drauf, dass du nie ein Schwurbler bist. Genau. Weil man muss überall kundtun, Hands off, ja, Krafttraining, alles super und so. Toll, das ist super, das ist das Einzige, was hilft, sonst offenbarst du dich als Idiot, der von Wissenschaft keine Ahnung hat und ein Schwurbler Erzlinie ist.
Ich habe schon so viele Memes Hands off gesehen und ich habe schon so viel Bashing für Hands-on-Therapien gesehen auf Social Media, da war das ein Waisenknabenchor, den wir da letzte Folge offenbart haben.
Ja, also, genau.
Gleich Feuer mit Feuer bekämpfen. So.
Genau.
Das war nur ein kleiner Gegenpol-Aspekt von unserer Seite und ja, weiter geht's.
Ja. Passend dazu habe ich mir den Unterarm ruiniert. Meinen linken Unterarm habe ich mir einen Golfellenbogen zugezogen. Zu viel, zu wild an den Ringen gezogen. Und richtig schön Golfellenbogen. Seit 2 Wochen geht das Thema schon. Und so einige Sachen, so kleinere Bewegungen. Also Kraft geht halbwegs, aber so Supination, Pronation und mit den Fingern zugreifen. Also ich habe diese Woche mehrfach kleine Babys gehabt. Also eins war auch so 2700 Gramm, relativ klein. Und das hat sau weh getan, das so vor mir zu halten. Also diese, gar nicht so diese Kraft, diese leichte Bewegung, das tat fürchterlich weh, wo ich den Knaben in der Hand hatte. Ich hatte schon mein Gesicht voll verzogen und dachte, wie soll ich jetzt hier einen Stillpoint setzen, wenn mir der Unterarm total weh tut. So viel zu dem Thema. Es gibt dann noch positive Aspekte dazu. Und
Sport
dann
ist Mord.
Genau. Dann hatte ich auch noch gestern wiederum eine Patientin, auch Frau mittleren Alters und genau in der Gruppe. Nochmal Bezug nehmen auf das Interview mit Christine Lohr, Frauenwechseljahre oder Perimenopause Krafttraining. Die musste das leider auch sein lassen. Die hatte zu Hause eine sogenannte Multipresse sich besorgt für über 3000 Euro irgendwie. Also so ein Fitnessgerät, mit dem du ganz viele coole Übungen machen kannst. Und es hat zu allen möglichen Symptomen geführt. Einschlafende Hände, Zervikobrachialgie, blitzende, einschießende Schmerzen in den Beinen. Und wir haben Verschiedenes probiert, um das trotzdem zu ermöglichen, weil das natürlich auch ein cooles Gefühl war, fit zu sein. Aber sie musste das jetzt erst einmal pausieren. Anderes ging nicht, sonst weiß ich nicht, sonst wären die Symptome noch mal weiter nach hoch geflammt.
Tja.
Tja, man weiß es nie, man steckt da nicht drin.
Wo du sagst, Kinder tragen, ein Lifehack ist mir noch mal von einer relativ jungen Mutter mitgegeben worden. Den wollte ich einfach noch mal weitergeben, weil ich das eine ganz smarte Idee finde, um jungen Eltern, die den ganzen Tag ihre kleinen Kinder schultern und durch die Gegend tragen, so ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Die sagte, vielleicht ist es auch ein alter Hut, correct me if I'm wrong, ihre Hebamme hätte ihr gesagt, du machst dir ein Haargummi um ein Handgelenk und an dieser Seite trägst du das Kind, wenn du es trägst, weil du es von A nach B bringst oder weil du gerade sonst was unternimmst. Und dann wird es eine neue Situation geben, wo du das Kind mal ablegst und dann wieder trägst. Und nachdem du das Kind abgelegt hast, packst du dir das Haargummi auf das andere Handgelenk und du weißt beim nächsten Mal, welcher Arm ist jetzt dran und nimmst das Kind dann auf die andere Seite. Und somit hat man eine symmetrische Belastung mal rechts, mal links und hat so einen Reminder, welche Seite jetzt mit Tragen dran ist. Das fand ich eigentlich ganz elegant und smart. Also vielleicht auch mal für Leute, die kurze Haare haben, sich mal ein Haargummi besorgen. Ich habe gehört, dass einige Mütter tatsächlich sich das in irgendwelche Handys notieren oder aufschreiben, welche Seite sie jetzt heute schon häufig zum Tragen benutzt haben. Aber wenn man mal ein bisschen Muße hat und da mal ein bisschen wechseln will, um sich selber zu schonen, dann kann man das mit so einem Haarband ganz elegant lösen, finde ich.
Okay, ja, klingt gut. Ich muss auf jeden Fall sagen, dieses einseitige Tragen von Kindern, das fand ich auch eine ziemliche Geißel auf jeden Fall. Ich erinnere mich da auch an Rückenschmerzen. Und genau, auch, ja. Einige Leute sagen ja auch, dadurch, dass wir bevorzugt unsere Kinder auf einer Seite tragen, züchten wir denen auch eine Asymmetrie heran, dass die dann auch irgendwie rechtsdominant, linksdominant werden. Da gibt es auch viele andere Theorien dazu. Das ist nicht der einzige, aber das finde ich auch einen interessanten Aspekt dabei. Schwierig finde ich dabei, dass wir dann durch so eine Aussage halt wieder den Müttern und den Vätern halt irgendwie so eine Schuld aufladen, dass die daran schuld sind, wenn das Kind später was ich was hat irgendwie, ne? Wenn es einen Kreuzbiss hat oder Plattfüße oder Klumpfüße.
Ja, und die Realität ist ja natürlich auch, dass das Leben mit kleinen Kindern alles andere als chillig ist, sondern man auch in vielen Stresssituationen irgendwie gerade mal funktionieren muss und dann nicht die Zeit hat, darüber nachzudenken. Und dann nimmt man wahrscheinlich immer schon auch die Seite, die gerade mehr Power hat, oder die Seite, damit man den anderen Arm frei hat, für den man irgendwelche gewisse Handgriffe dann schnell mal erledigen kann. Also das Leben ist irgendwo dazwischen, die Wahrheit, aber wenn man sich ein bisschen was Gutes tun will, kann man es ja mal ausprobieren. Also ist ja ein ganz netter Hack.
Genau. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Mutter, drittes Kind, und die sagte auch, ja, diesen ganzen Bums, diesen ganzen Firlefanz, dieses ganze Bedürfnisorientierte und so weiter. Beim ersten Kind, beim zweiten Kind, beim dritten Kind keine Chance. Da machst du nur noch, was funktioniert, und scheiß drauf. Ja, okay. Das ist, der natürliche Zustand ist ja eigentlich auch nicht dieses Einzelkind-Dasein, sondern halt eigentlich mehrere Geschwister, die sich dann selbst erziehen müssen oder aufeinander eingehen müssen oder sich halt eben prügeln müssen. Ja, ne?
Das ist andere Anekdote, die ich gerade noch mal, die mir einfällt, wo du Golferarm sagst. Ich hatte einen Patienten, der mir, ich habe so eine Kommentarfunktion, wenn man sich einen Termin bei mir bucht, da kann man schon so ein bisschen kurz reinschreiben, wo die Reise hingeht, wenn man Bock drauf hat. Und der hatte mir schon geschrieben, bin auf der Suche nach einem absoluten Experten. Diverse Ärzte und Therapeuten haben gesagt, boah, ist ganz schwer, das zu lösen, da brauchst du wirklich einen Fachmann. Und sie sind mir empfohlen worden, und jetzt gucken wir mal. Und ich habe gedacht, okay, schauen wir mal, was der so mitbringt.
Bestes und, Placebo.
Ja, und am Ende des Tages war der gute Mann mit einem klassischen Schmerzpunkt medial der Scapula, also zwischen Wirbelsäule und Scapula, da, den er sich herangezogen hat, nachdem er mit seinem Kumpel Golf spielen war und mehrfach den Ball nicht gut getroffen hat und insgesamt 8 Golfschläger volle Karachomöre über den Platz geschleudert hat. Und beim 8. Mal hat es Zing gemacht und hinter seiner Schulter ist irgendwas verzogen und versprungen. Und diesen Schmerz hat er dann wochenlang nicht mehr rausgekriegt. Und ich musste mich schon total kaputt lachen, als er mir das erzählt hat. Und ja, dann kam dazu, dass er leider eine Krebsvergangenheit hatte und keinen Dickdarm mehr hat und der Dünndarm zum Dickdarm umgebaut wurde, ein Pouch gesetzt wurde und so weiter und so fort. Und er alle 2 Monate eine Antikörpertherapie macht und dadurch eine Fettleber hat und so weiter. Und also ein bisschen Voraussetzung, dass die Biomechanik im Brustkorb, Zwerchfell, Rippen auch sowieso ein bisschen gehandicapt ist. Und dann hat er mal attackemäßig die Golfschläger über den Platz gepfeffert. Und am Ende des Tages ging es eigentlich nur darum, die Person in Seitenlage hinzulegen und so zu positionieren, dass das Schulterblatt ein bisschen von den Rippen abklappt. Und dann habe ich da zwischen diesen Strukturen ausgekratzt und gezogen und gehoben und irgendwelche Trägerpunkte bearbeitet, und danach ja war er total happy und released und sagte, boah, endlich konnte mir jemand helfen, alle anderen Massagen oder medizinischen Stoßwellen und so sind da nie dran gekommen, und eigentlich war es nur ein bisschen nachdenken und ein bisschen den Körper positionieren, dass man ganz gut dran kann, und dann habe ich da mit meinen schnellen, flinken Fingern ein bisschen was lösen können. Aber witzige Story zum Thema
Golfarm. Easy peasy, ja. Kann auch was anderes bedeuten, ne, als medialer, ulnarer Schmerz.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist mal ein anderer Golfarm. Ja,
genau. Ja, wir wären eigentlich dann auch schon beim Thema angekommen. Wir wollten uns heute mal wieder einem anatomischen Thema widmen. Und zwar einem Thema, was definitiv uralt ist und halt auch perfekt in die Osteopathie passt. Weil nämlich unser heiliger Vater, A.T. Still, dem Thema auch sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet hat. Und das sind die Rippen. Und wir wollen uns jetzt nicht irgendwie den ganzen Brustkorb angucken, sondern jetzt ganz speziell die oberen Rippen und die unteren Rippen, weil die ganz besonders sind. Mhm. Und weil man darüber ganz besonders auch Einfluss hat auf diverse andere Regionen. Und auch die Behandlung. Wir haben ja immer sehr viele tolle Techniken so für die mittleren Rippen, so habe ich den Eindruck, diese ganzen Thrust-Techniken. Da kriegt man halt, sag ich mal, Rippe 2, 3, 4 abwärts bis zur 10. Rippe, das so ganz gut. Aber dann die unteren Rippen, die zu erwischen oder die oberen Rippen, das ist dann auch schwierig, finde ich. Oder schwieriger, es ist etwas komplexer. Mhm. Und ich finde das faszinierend. Und ich habe dann auch nochmal Stills Schriften so ein bisschen durchgeguckt, Philosophy of Osteopathy, das ist ja so eines seiner Hauptwerke, könnte man sagen. Und immer wieder kommt er auf die Rippen zu sprechen und immer wieder vor allen Dingen auf die unteren Rippen auch. Und da sagt er, er findet die ganz oft irgendwie so eingedreht und so nach unten gezogen, dass die quasi parallel zur Wirbelsäule die zwei Rippen verlaufen. Und das muss einen unheimlichen Einfluss aufs Zwerchfell haben. Mhm. Und aufs Zwerchfell hat er dann immer gesagt, Stauung der Vena Cava, Lymphstau. Und dann kannst du alles Mögliche haben. Also Verdauungsprobleme, Nierenprobleme, Stase in den Beinen, Stauungsprobleme in den Beinen, Schmerzen in den Beinen. Und ich erinnere mich auch noch an einen Unterricht von Walter McCone damals. Das ist ja ein britischer Osteopath. Der hatte dann so eine Technik gezeigt, wo er die unteren Rippen so ein bisschen von der Christian Jaka so ein bisschen wegdehnt. So rhythmisch, lymphatisch, pumpend, könnte man sagen. Und er sagte, diese Technik hat Still gemacht und alles, was in der unteren Extremität ist, hat er gesagt, ist von der 12. Rippe kommt. Also wahrscheinlich war es ein bisschen übertrieben, aber so krass sind diese Strukturen, dass sie einen riesen Einfluss auf die obere und auf die untere Extremität haben und auf viele andere Strukturen und Funktionskreisläufe noch.
Die freien, floatenden Rippen, sagt man. Die
Floating Rips, ja, genau. 12. Du hast dich bestimmt anatomisch ein bisschen vorbereitet.
Ja, nicht, oder? Natürlich, natürlich. Die erste Rippe ist ja für mich, um mal direkt ein boldes Statement rauszuhauen, das ist der Psoas der Knochenwelt. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, ist immer die erste Rippe mitbeteiligt.
Ja,
also
auf jeden Fall.
Es vergeht keine Session, wo nicht irgendwie mal über die erste Rippe gesprochen wird oder es gibt keinen Physio-Manualtherapeut, der nicht für allen Übels dann die erste Rippe heranzieht.
Und auch die Patienten manchmal schon. Das ist auch so ein Ding, ne? Das, viele wissen überhaupt gar nicht, ach krass, da oben sind auch Rippen, das ist ja der Nacken. Aber einige wissen schon, dass das auch so ein Mystizismus ist. Und dann sagen sie, ja, es ist die erste Rippe.
Absolut. Dieser Satz, da oben ist eine Rippe, wie oft haben wir den schon gehört, Klaas? Mhm. Also das ist schon enorm. Und die erste Rippe sieht auch wirklich komisch geformt aus. Ich habe sie mir nochmal jetzt losgelöst von allen anderen Strukturen angeschaut und die erinnert mich so ein bisschen wie so ein Bassnotenschlüssel, also so ein Haken ist es ja gebogen und ist ein sehr breiter, sehr flacher und halt sehr gekrümmter Knochen im Verhältnis zu den mitstreitenden Rippen am flachesten, am breitesten und am meisten gekrümmt halt und hat halt schon, ist wirklich komplett eingefasst von allen möglichen Strukturen. Also richtig, die Lungenspitzen gucken da ja quasi durch diese Lücke an den Rippen und die Herzspitze hat da oben Kontaktpunkt. Dann hast du diese ganzen Scaleni, die daran aufgehängt sind, der Plexus brachialis, der da drüber führt und die ganzen Blutgefäße, die sich da langschlängeln von den Aorten und Venen bis hin zu den kleinen Blutgefäßen und Nerven, die da langlaufen. Also schon eine sehr interessante Region und die erste Rippe bildet ja auch quasi die obere Thoraxapertur, heißt das Wort, ja.
Yep, ja.
Und ist von der Biomechanik her bei der Atmung etwas anders organisiert als die unteren Rippen. Da hatten wir ja damals dieses Beispiel, was allgemein auch bekannt ist, wahrscheinlich die sogenannte Pumpschwengelbewegung. Das heißt, Pumpschwengel, wenn wir uns vorstellen, wir haben ein eine, wie heißen die Dinger? Eine Wasserpumpe im Garten stehen. Eine Grube und wir pumpen jetzt an einem Griff hoch und runter und versuchen das Wasser hoch zu pumpen. Diese Bewegung kann man sich bei der Respiration ungefähr vorstellen, macht die erste Rippe. Das heißt, sie ist ja hinten an der Wirbelsäule fixiert und bei der Einatmung geht quasi das Ende dieses Schwengels nach oben und nach unten. Dadurch entsteht Raum, der die Lunge mit Luft füllen kann. Und dahingehend die Unterregion 10, 11, 12 hat diesen, Bucket-Henkel-Griff, also so ein Eimer-Griff. Also wenn du dir vorstellst, du hast einen Eimer und da hast du einen Henkel dran, der ist meistens an zwei Punkten fixiert und den kann man so von rechts nach links hin und her klappen. Und diese Seitwärtsbewegung hoch und runter, das ist die hauptsächliche Atembewegung der unteren Rippen. So wird es beschrieben. Da ist mit Sicherheit auch ein bisschen was von der Pumpschwengelbewegung kommt da auch noch an. Also diese Ebene wird mit Sicherheit auch noch bewegt, aber grundsätzlich bewegt sich der Thorax oder die Rippen oben etwas anders als unten. Unten geht es eher in die Breite und oben geht es mehr nach vorne und nach oben durch diese Bewegung.
Yes. Ja, sehr gut. Und ich finde das Bild immer so schön, dass gerade an den oberen Rippen so die Pleura aufgehangen ist. Oder was muss ich sagen? Pleura oder
Pleura. Eine Behinderung darf man haben. Ich glaube,
ja, auf jeden Fall.
Bei dir ist immer alles Pleura, das ist schon okay.
Ja, okay. Die anderen Behinderungen habe ich gut versteckt. Und dass daran das so aufgehangen ist, die Pleura, und die Lunge so daran so hochgezogen wird, das finde ich immer so ein sehr schönes Bild. Du hattest die Strukturen genannt, die da so dran sind, und Arteria und Vena subclavia sind da ganz in der Nähe. Mhm. Und was auch immer wieder betont wird, und da kommen wir dann auf jeden Fall auch zur osteopathischen Herangehensweise, ist das Nervensystem, was dort auch in der Nähe ist. Und zwar insbesondere natürlich das autonome Nervensystem. Der sympathische Grenzstrang, der halt an der parallel zur Wirbelsäule entlang läuft und so an den Rippenköpfchen eigentlich quasi dran ist, auf der Vorderseite, innen drin auf den Rippen. Und gerade bei der oberen Rippe, erste Rippe, ist so dieses Ganglion stellatum, was meines Wissens nach aus dem Zervikalen, aus dem Thorakalen so zusammenschmilzt und halt auf jeden Fall großen Einfluss hat auf die Kopfregion, also die sympathische Innervation des Kopfes. Und dementsprechend, ne, bei diesen ganzen Problemen, die wir so im Kopfbereich haben können, Kopfschmerzen, was weiß ich, Kopfschmerzen, Schwindel, Tinnitus, sonst was, da haben wir einen großen Einfluss drauf. Ja. Aber nicht nur das, sondern halt auch, und das ist eine Sache, die ich immer betone, insbesondere bei den Studentinnen und Studenten, die ich betreue, obere Rippen, sympathische Segmente, obere BWS auch, 1 bis 4, Versorgung, Kopf, obere Extremität auch im großen Stil, also irgendwie komische Symptome, die nicht radikulär sind, also nicht so Dermatom, Myotom bezogen oder nicht Triggerpunkt bezogen sind, die können durch die obere BWS und die oberen Rippen ausgelöst sein. Und Kopf, obere Extremität, natürlich auch Herz, Thorax, Lunge mäßig. Ne? Also da haben wir auf jeden Fall eine Überschneidung da in dem Gebiet, wo das eine das andere beeinflussen kann. Und das wird halt unter anderem vermittelt über die oberen Rippen.
Yes.
Und unser Heiland Still hat dazu was ganz Interessantes geschrieben.
Der hat so, das ist wirklich eine Adventsstimmung, kann man sagen. Ja.
Genau, der hat es immer wieder betont, dass die oberen Rippen in einem perfekten Alignment sein sollen. Er hatte so geschrieben, Asthma, Schilddrüsenvergrößerung, Schüttellähmung, Spasmen, Herzerkrankung, Stimmverlust, Wahnsinn. Ne, er hat geschrieben, wenn er diese ganzen Symptome, da hat er noch nie jemanden gefunden, wo nicht irgendwas an den oberen Rippen gewesen wäre. Also er sagt nicht, dass es ausgelöst ist, er sagt halt so, das lässt er halt, stellt das so in den Raum und lässt das halt für die zukünftigen Generationen, für die Erforschung übrig, aber Leute mit diesen ganzen Symptomen haben immer irgendwas an den oberen Rippen.
Wenn er gewusst hätte, dass es irgendwann mal Computer geben wird und die Leute nur noch wie die Neandertaler davor hängen und den Kopf in Vorbeuge halten und mit dem Brustkorb dagegen halten und alle einen Turtleneck und einen Witwenbuckel entwickeln, hätte er sich wahrscheinlich bestätigt gefühlt und das als ganz böses, ganz böse Magie abgestempelt, kann ich mir vorstellen.
Ja, ganz sicher, auf jeden Fall. Ja.
Dann wäre er erstmal live auf Insta gegangen und hätte seine Thesen gestreut.
Ja, das wäre sowas bräuchten wir heutzutage wieder. Nicht diese ganzen anderen Autos.
Ja. Gerade obere Rippen zieht ja auch der Phrenicus relativ eng verbunden durch. Und auch durch die Scaleni-Gruppe hast du mit dem Plexus brachialis ja auch irgendwie motorische Nerven, die, wenn die Rippenregion ein bisschen belastet ist, einfach mechanisch beengt werden. Das nennen wir dann Thoracic Outlet Syndrom. Da gibt es ja so ein paar Engstellen, das relativ Thorax und Halswirbelsäulen nahe Strukturen einfach ein bisschen beengt werden. Und wie ich jetzt gerade zum Beispiel vorhin in dem Beispiel gesagt habe, ein Patient mit einer Fettleber, wo wenig Platz unter dem Zwerchfell ist. Zwerchfell kann nicht mehr so richtig frei nach unten atmen. Die Rippen werden eher so ein bisschen, oder das Zwerchfell drückt die Rippen eher bei der Einatmung so ein bisschen nach oben, damit überhaupt irgendwelche Bewegungen entstehen. Da kann es natürlich so ein bisschen zu so einem Engpass-Syndrom kommen, was einen Einfluss auf nervale Versorgung der oberen Extremität hat, bis hin dazu, dass aber auch halt der Phrenicus ein bisschen beeinflusst wird, der wiederum das Zwerchfell versorgt, was jetzt nicht dazu führt, dass das Zwerchfell deshalb gar nicht mehr funktioniert. Das wäre ja ziemlich happig, aber mit Sicherheit ein einschränkendes Phänomen darstellt, dass es eine Dysfunktion in dieser Region geben kann. Und je fixierter dieser Bereich, dieser Block oben rund um den Prozessus Prominens, den am deutlich rausguckendsten Dornfortsatz, den jeder Mensch da hinten fühlen kann, wenn das alles fixiert ist, dann ist es mit der Atem- und Respirationsmechanik einfach bedeutend eingeschränkter und wir müssen irgendwie versuchen zu kompensieren. Wir brauchen ja das Volumen und wenn die Hardware sozusagen uns kein Spiel gibt, dann müssen wir mit unseren anderen Funktionen versuchen, dagegen zu kompensieren und haben dann häufig auch reflektorischen Nackenhartspannen von der Muskulatur, die versucht, diese Festigkeit zu umgehen und kräftig daran zieht, um trotzdem irgendwie Luft da reinzubringen. Und diese Menschen, die immer wiederkehrend Nackenverspannungen haben, immer wieder festen Nacken haben, da macht es vielleicht mal Sinn, die Beweglichkeit wieder ein bisschen zu lösen, um darüber mittelfristig auch wieder eine Regulation der Spannung der muskulofaszialen Strukturen zu erzeugen. Ja.
Auf jeden Fall. Wir sehen das definitiv im Zusammenhang mit diesen ganzen Schulter-Nacken-Problemen. Also da würde ich jetzt so sagen, da sieht man das am häufigsten jetzt von dem ganzen Symptomkomplex in den ganzen Zusammenhängen mal abgesehen. Aber wenn wir uns jetzt mal so einen Patienten oder so eine Patientin vorstellen, Nackenschmerzen, da oben ist alles fest. Die Rippen bewegen sich nicht, so richtig dickes Ding, da ist, weiß ich nicht, das ist ein Inspier oder ein Expier, das unterscheiden wir in osteopathischen Kreisen ja gerne, also sagen wir eher so eine Einatemstellung vielleicht fixiert. Wie kriegen wir da wieder Bewegung rein? Gerade wenn das Menschen sind, die schon vielleicht ein paar Jahre auf dem Puckel haben und so. Also wir können uns über verschiedene Techniken unterhalten, ne? Also Inspier, erste Rippe, Rippe steht hoch, wie man, das kann man halt wunderbar mit MET-Techniken machen, vielleicht mit Mobilisationstechniken oder einem schönen kleinen Thrust oder so. Aber wenn das alles so fixiert und rigide ist, irgendwie so, du sprichst ja immer gerne davon, dass du diese Thorax-Elastizität für was sehr Wichtiges hältst. So, und gerade bei den ganzen Männern, die da so nicht unbedingt klinisch fast Thorax haben, aber halt einfach fast als Thorax haben, was man damit so macht. Ne? Und wie kriegen wir da halt wieder Elastizität und Bewegung rein, dass wir Einfluss haben auf die ganzen Schulter-Nackenmuskeln, aber vielleicht auch innere Organe, Pleura, Zwerchfell. Ist das Kind schon in den Brunnen gefallen oder kriegen wir da noch wieder was raus?
It always depends. Am besten finde ich erstmal tatsächlich Hilfe zur Selbsthilfe, eine Awareness schaffen. Meine Lieblingsübung zur Mobilisation der Rippen ist ja, dass man sich auf den Boden setzt, die Beine anstellt, mit dem Rücken auf eine zylinderförmige Rolle packt, sagen wir mal jetzt eine Faszienrolle, und dann einfach wie so eine Reverse-Crunch-Übung sich über diese Rippe mal in die Streckung bringt. Und das kann man eigentlich sehr gut selber dosieren. Man merkt, wie weit komme ich hier, und über diese repetitive Wiederholung versuche ich häufig so alte Muster aufzubrechen oder den Leuten mitzugeben, da musst du ein bisschen mehr Spiel reinbringen, das werden wir jetzt heute in der Stunde nicht schaffen. Da musst du tagtäglich mal so 2-3 Mal dich auf die Rolle setzen und dich mal wieder ein bisschen in die eigentlich gegebenen Bewegungen reinbringen. Und dann eigentlich so ein bisschen an der Compliance und an dem Mitwirken des Menschen natürlich ab. Aber das ist jetzt erstmal eigentlich so die Basis. Erstmal erklären, was könnte dazu führen, was könnte das verstärken. Das Sitzen ist natürlich irgendwie eher kontraproduktiv. Dreidimensionale Bewegungen sind super. Alle möglichen Bewegungsebenen erstmal erklären. Rotationsbewegungen gehen ja ganz häufig bei vielen Menschen so ein bisschen flöten, weil wir sehr, sehr kleinteilig nach vorne hin uns orientieren und arbeiten. Also maximale Range of Motion, repetitives Hin- und Herbewegen in die Himmelsrichtung gehen, die gerade gar nicht so gut geht. Und dann arbeite ich mich am liebsten Schicht für Schicht durch die Weichteile durch, bis ich das Gefühl habe, ich habe Kontakt mit den darunter liegenden knöchernen Strukturen. Und da ist gerade bei diesen ganz festgezogenen Korsetten meiner Meinung nach irgendwas Ziehendes, irgendwas Platzschaffendes, also mit dem Pömpel, mit dem Saugnapf, mit den Händen greifen und abziehen und halten, bis das Kollagen im Bindegewebe vielleicht mal ein bisschen elastischer wird, das A und O. Und das reicht dann meistens nicht in einer Session, auch nicht in 2 oder 3. Da muss man dann schon wirklich auch sagen, da müssen wir jetzt ein bisschen archäologische Arbeit machen und uns Schicht für Schicht in die Tiefe arbeiten und mal gucken,
Archäologie,
welche geil. Mumien da zum Vorschein kommen.
Ah, das ist ein tolles Bild, archäologisch, die Mumien, dass sie dann hochgehustet werden und dann wieder die Lungen wieder frisch werden. Ja, das ist nicht gut. Ja, auf jeden Fall. Heimsuchungen der Vergangenheit.
Ja.
Obere Rippe, das ist ein ganz cooler Hack, den hatte ich bei diesem Kelly Starrett mal gesehen. Becoming a Supple Leopard, also werde ein geschmeidiger Leopard, heißt das, glaube ich, im Deutschen. Dass man einen Besenstiel nimmt und das runde Ende, oder einen Toilettenpümpel, das runde Ende platziert man sich auf der oberen Rippe. Und drückt das entweder nach oben gegen die Decke oder du legst dich auf den Rücken und drückst mit dem Besen gegen eine Fußleiste. Ne? Ja. Also, dass man halt eben so von oben parallel zur Halswirbelsäule da so einen Druck drauf kriegt.
Ja.
Ich habe das kennengelernt, um den hernierten Triggerpunkt im Trapezius oder in der Trapeziusregion zu drücken. Da habe ich das kennengelernt. Aber dann hatte ich das bei diesem Starrett gesehen, dass der das für die erste Rippe gemacht hat. Spannend. Und
ganz kurz, um das abzuschließen, ich kenne das so nicht, aber ich habe das Menschen auch schon mitgegeben, um die Scapula ein bisschen zu mobilisieren. Das heißt, wenn du dich vor diesen Stab stellst und in die hintere Achselfalte den Stock drückst, dann kannst du selber den Körper ein bisschen reinschieben und das Schulterblatt ein bisschen abheben von den Rippen und darüber so ein bisschen das Schulterblatt auf dem Thorax mobilisieren. Also ja, macht schon Sinn, auf verschiedene Arten und Weisen sich zu drücken.
Das mache ich nachher mal für meinen Golfarm, weil ich habe den Eindruck, da oben so Schulterblatt, die Region klemmt da ein bisschen. Das kann man teilweise machen. Es ist natürlich nicht ganz so unheikel, sich da halt mit dem runden Ende eines Besenstiels da halt da oben in die Region zu drücken, weil wegen Plexus brachialis, Arteria vena subclavia und so weiter. Und na gut, dieser Starrett, der hat ja, glaube ich, auch so eine Eigenübung, dass er sich ein Kettlebell auf dem Psoas platziert, wenn ich mich nicht täusche.
Okay.
Ne? Und ich weiß auch nicht, was die osteopathischen Leser dazu sagen. Kettlebell auf dem Psoas auf dem Bauchraum zu platzieren, könnte funktionieren. Aber das ist ja so ein Crossfit-Typ, da zieht man bekanntermaßen durch.
Ja, die sind immer relativ martialisch und kreativ. Die walzen sich ja auch mit ihren langen Hanteln, mit Gewichten dran, irgendwie über die
Extremitäten. Stimmt, über die Adduktoren und so.
Da die Zylinderdysfunktion sich rauszuziehen. etwas sanfter, wenn es dann nicht ins Risiko gehen sollte, bei dem älteren, festen Fasthorax die Rippen zu brechen, sind so repetitive Drucktechniken. Die mache ich immer ganz gerne, so rhythmisch, so ein bisschen wie die Katzenkinder, die gesäugt werden und dann, um den Milcheinschuss zu machen, so ein bisschen mit den Pfoten sanft rechts, links, die Mutter
ich
quasi.
Ich liebe es.
Und das mache ich gerne rund um den Brustkorb in Rückenlage, vorne, in Bauchlage, am Kopf stehend, entlang runter und dadurch immer wieder kleine Impulse geben und dann auch mal fühlen, ändert sich da der Widerstand oder kann ich dann nochmal einen kleinen Thrust hinterher setzen und dann wieder ein bisschen Bewegung reinbringen. Also das ist ein bisschen wie die eingerostete Tür mal so langsam hin und her zu bewegen, um diesen Rost bröseln zu lassen. Das ist ein bisschen das Bild, was ich dabei habe.
Mhm. Um das Katzenbaby-Bild nochmal ein bisschen aufzugreifen. Das müsste man in der osteopathischen Praxis noch zusätzlich haben, Tiertherapie. Legst du den Leuten ein schnurrendes Kätzchen auf den Bauch und dann schnurrt das und dann musst du das streicheln und so. Und dann solltest du selber auch als Behandelter gerade am Thorax auch noch irgendwelche schnurrenden, vibrierenden Geräusche machen, um halt auch den Thorax von innen zu mobilisieren. Ne? Stimmbänder, Kehlkopf, Lungengewebe, das Parenchym drumherum und so. Das wäre doch richtig geil. Ich habe nämlich auch mal gehört, dass dieses Katzenschnurren, so die Frage, warum hat die Evolution das gemacht, dass das halt eben auch ein Selbstheilungsmechanismus wohl ist. Mhm. Na, also auch was Parasympathikus aktivierendes und so. Und da, das ist ja auch genau das, was wir eigentlich auch gerne wollen.
Ja, Vibration. Also ich habe gerade das Bild von mir, wie ich als junger Physio durch die Station geschickt werde mit einem sogenannten Vibrax-Gerät. Kennst du die Dinger noch?
Na klar.
Diese Rüttelplatten und dann bei den COPD-Lern von innen versucht habe, den Schleim loszuballern. Und die fanden es immer super chillig und sind danach erstmal eine rauchen gegangen.
Und du bist mitgegangen, hab mir erstmal die Kippe geteilt.
Ich musste auch meine Atemtherapiegruppe leiten und hatte so vier Hanseln zum Teil im Rollstuhl, irgendwie schon alle völlige Raucherkarriere hinter sich. Es war schon irgendwie COPD, Gold, Platin, alles, was du dir vorstellen kannst. Und dann wollte ich nach draußen gehen, um ein bisschen frische Luft mit denen zu schnappen und ein paar Atemübungen zu machen. Und da aber einige gehandicapt waren, konnten wir nur auf dem Balkon und rund um uns rum standen 6, 7 Raucher, Ärzte und Patienten und wir saßen da und haben schön tief durchinhaliert und Atemübungen gemacht. Nicht meine schlecht. Güte, was hat man alles schon karrieremäßig hinter sich, ey.
Ja, das ist das Real Life auf jeden Fall.
Aber, haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man nur eine Sache im Körper mobilisieren dürfte, was würde man wählen? Eine gut funktionierende Atmung ist schon die Basis für ganz, ganz viel.
Ja, auf jeden Fall. Und wo wir bei der gut funktionierenden Atmung sind und bei den Rippen, das ist ja so ein osteopathisches Ding auf jeden Fall. Ja, die strukturell, die Rippen, funktionell sind sie an das autonome Nervensystem gehoben. Und das ist ja heutzutage das große Ding. Wir sind alle zu sympathikoton und haben zu viel Stress. Und das hat halt einfach einen riesen Einfluss auf unsere persönliche Karriere. Also wenn das halt über einen kürzeren Zeitraum geht, Cortisol zu hoch, Stresslevel zu hoch, kein großes Thema, kann der Körper mit umgehen. Wenn es aber über einen längeren Zeitraum geht und chronisch wird, dann zieht das halt eine ganze Kaskade an Problemen mit sich. Und was ist schöner, als wenn wir Osteopathen mit unseren Fingerchen darauf einwirken können? Und welche Technik fällt uns da sofort ein? Neben dem CV4 natürlich auch das gute alte Rib Raising. Das Anheben der Rippen. Und die Technik sieht so aus, Patient liegt auf dem Rücken, wir sind auf einer Seite, gehen mit unseren Fingerchen an den Übergang, dort wo die Brustwirbelsäule an die Rippen rangeht, beziehungsweise also Rippenköpfchen, oder je nach Position kann man auch manchmal an diesen Rippenbogen so ganz gut rangehen. Und dann heben wir die Rippen relativ sanft an. Und die Idee dabei ist, dass wir dann Einfluss auf das vegetative Nervensystem ausüben. Dass dadurch Sympathikotonus runtergefahren wird und der Parasympathikus wieder mehr Aktivität erlangen kann.
Ja.
So, tust du sowas, Dennis, oder hast du das abgehakt?
Wenn mir gar nichts mehr einfällt, dann mache ich das.
Ja.
Also
Genau, ich bin auch so ein bisschen skeptisch. Also wir
zu schwach den Impact, muss ich sagen.
Ja, wir claimen das ja für uns, dass wir halt einfach nur dieses und jenes machen müssen und dann haben wir halt einfach Regulation der Homöostase, Regulation des autonomen Nervensystems. Das ist natürlich schön, wenn wir das so machen können. Ich habe so ein bisschen nach Studien geguckt. Es gibt so ein paar dazu, die halt schauen, welchen Einfluss haben wir mit Rib Raising, manchmal auch in Kombination mit dem CV4. Und zum Thema HVLA-Technik, also Thrust-Technik, gibt es auch was. Und ein paar Studien sagen, ja, sieht gut aus. Und ein, zwei sagen, na, doch nicht so. Nicht unbedingt dem Placebo drüber gestellt, überlegen, genau. Und ja, welch Wunder, sag ich mal so. Also es ist schwierig. Ich wünschte, es wäre so einfach, weil ich kriege das immer wieder mit, dass das genau das argumentiert wird. So, wir alle brauchen das heutzutage und wir brauchen nur diese und jene Technik machen und zack, bumm, der Laden läuft wieder.
Ja, ich sehe schon wieder die sanft behandelnden Therapeutinnen und Therapeuten auf die Barrikaden gehen und ihre Rib-Raising-Technik verteidigen. It always depends. Also ich hatte schon Menschen, da habe ich 5 Minuten lang meine Finger aufgestellt, versucht hin und her zu bewegen, da hat sich nichts getan. Und bei anderen merkt man so richtig, dass die auf einmal schmilzen und reinsinken und loslassen können. Und dann hat es auch eine Daseinsberechtigung. Man muss es einfach ausprobieren. Insgesamt habe ich so, wenn ein Brustkorb richtig fest ist und du sitzt da an der einen Seite und hebst den Brustkorb hoch, dann habe ich das Gefühl, dann hebst du den ganzen Menschen hoch, aber du so on block, du bewegst jetzt nichts zwischen den einzelnen Strukturen. Da muss schon vorher viel Weichteil weich gemacht sein, damit es überhaupt an den Gelenken ankommt, wo es meiner Meinung nach am meisten Impact haben könnte, dass man das da mechanisch mobilisiert durch diese Technik. Aber natürlich ein Klassiker der Osteopathie, Rib Raising. Ich glaube, jedes Jahr irgendwie damals im Unterricht als mögliche Possibility genannt, habe ich mich so ein bisschen von verabschiedet. Was man mal machen könnte, ist so ein bisschen GOT-mäßig das zu verbinden, dass man mit einer Hand einen Teilbereich anlupft oder Druck drauf gibt und mit der anderen Hand den Arm mobilisiert oder am Schulterblatt zieht oder Schulter hoch oder runter mobilisiert, um so ein bisschen Punktum fixum, Punktum mobili zu haben und dazwischen ein bisschen Spiel reinzubringen. Das lasse ich gerne oder das mache ich auch durchaus ganz gerne, um das Ganze ein bisschen zu lösen.
Ja. Ich wurde auch eines Besseren belehrt, als ich selber einmal das Gefühl hatte, meine obere Rippe klemmt und ich hatte mich dann, eine Kollegin war so nett und hat mich in der Mittagspause da kurz behandelt, sagte aber, ja, ich bin mit Thrust nicht so konform, ich mache eine MET-Technik bei dir. Und haben wir gemacht, klassisch irgendwie so, man liegt auf dem Rücken, man legt dann ein Handgelenk auf die Stirn bei sich selbst quasi und dann drückt man so ein bisschen nach oben dagegen und so. Und kein Soforteffekt, aber ein paar Stunden später war das Thema gelöst. So. Und ja, das war für mich auch ganz schön zu sehen, wir sind zugegebenermaßen einige MET-Techniken ein bisschen zu kompliziert, sag ich mal. Ich check's nicht. Nein, ich check's vielleicht schon, aber.
Kein Sport, keine MET-Technik, Junge, du checkst ja gar nichts.
Ja, genau. Ja, ich merke manchmal doch so mit dem Intellekt ist doch nicht so weit her und
ist egal.
So kompliziert denken. Sehe ich doch als legitim an, auf jeden Fall. Man muss da auf jeden Fall schauen, dass man da die Kräfte versucht, präzise zu platzieren und die Patienten da gut anleitet. Und dann kann das ein sehr gutes Manöver sein, auf jeden Fall. Ansonsten, du hattest so dieses Oszillieren oder Mobilisieren genannt, gerade bei den oberen Rippen. Mit den Thrust-Techniken, da gibt es ja auch nicht umsonst viele Varianten für die oberen Rippen. Da gibt es welche zum Beispiel im Sitz, Patient sitzt vor einem, wir stehen dahinter, platzieren vielleicht unseren Daumen auf der ersten Rippe, was ich schon mal sehr schlecht finde, sehr schwierig finde. Oder den MCP, also halt Golden Point. Übergang vom Zeigefinger zum Mittelhandknochen, dass wir da so drauf drücken, da bin ich schon eher dabei. Und dass wir dann den Patienten so ein bisschen positionieren, meistens die Halswirbelsäule zur Seite drehen, wo wir unsere Hand haben, und dann kann man da von oben so einen schrägen Impuls auf die Rippe bringen und die Rippe nach in den Thorax so reinthrusten quasi. Ja. Bin ich nie so richtig mit warm geworden mit der Technik.
Auch zum, schwierig, ja.
Ja, zum Mobilisieren, ja, super. Das mache ich relativ regelmäßig, schön oszillierend mobilisieren, aber impulsmäßig bin ich mit der Technik nie so richtig warm geworden.
weil auch Clavicula und auch Scapula ja im Weg sind, ne? Und die, wenn du so eine lange Hand hast, dann hast du eigentlich einen Impact auf diesen ganzen Schulterblock. Also ein bisschen spezifizierter ist es, wenn du die Finger so beugst, ganz und so einen Knuckle hast quasi und dann dich in die Tiefe an den Knochen so ein bisschen anschmiegst, also ein bisschen bewusst Clavicula und Scapula auslässt, dann hast du schon einen direkten federnden Impact auf die erste Rippe. Und da ist es mir auch schon ein paar Mal gelungen, tatsächlich durch einen Thrust ein Knackgeräusch zu erzeugen. Ich mache es aber am liebsten in Bauchlage mit Seitneigung zu einer, also Seitenrotation zu einer Seite und mit einem gekreuzten Handgriff gehe ich dann an den oberen Thorax und gebe einen gegenläufigen Impuls, Kopf, Hinterhaupt in die eine Richtung, Rippen in die andere Richtung und dann löst sich sehr schön meistens immer eine oder sogar ein, zwei, drei Rippen da oben in dem Bereich.
Ja, und manchmal der CTÜ auch noch gleich mit dabei. Ja. Man nennt das manchmal die Schwimmertechnik, weil Patient so ein bisschen wie beim Kraulschwimmen platziert wird. Also Kopf wird zu der Seite, zu der Rippe rotiert, die wir haben möchten. Und auf derselben Seite kann man den Arm noch abheben, dass der Arm halt richtig hochgehoben wird, wie als wenn man kraulen würde. Wenn ich damit nicht erfolgreich bin, wenn der Arm auf derselben Seite hoch ist, dann nehme ich manchmal den Arm auf der anderen Seite hoch. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist manchmal besser funktioniert, wenn der Arm runter ist. So ist es. Also gibt es verschiedene Variationen. Was ich sonst auch noch gerne mache, das kommt aber auf Patientin oder Patient an, ist die Rückenlage, die abgewandelte Dog-Technik, dass wir halt unseren Daumenballen unter die ersten, zweiten Rippen nehmen und dann die Hände schon zu uns ranziehen, nach Kaudal, Richtung Patientenfüße und dadurch halt schon so ein bisschen Kompression reinbringen. Und dann muss derjenige, der auf dem Rücken liegt, bevor der Thrust kommt, noch den Hintern hochheben, so eine Brücke machen quasi, dass dann halt das ganze Gewicht der oberen Rippen quasi auf meinem Daumenbein liegt. Und dann kann man über die gekreuzten Arme noch einen schönen Impuls da reingeben. Das ist also mein Sternum auf mein Daumenbein drauf zuarbeitet und dann kriegen wir da einen schönen Impuls rein. Das ist eine coole Technik, also ich kann damit in der Regel gut arbeiten. Es kommt aber wirklich auf die Anatomie vom Patienten an, ne? Und wie der dann so loslassen kann und das probiere ich gerne mal aus und merke dann immer, ja, das wird eine Gewinnertechnik oder ich merke dann auch schon, nee, da kriegen wir irgendwie nicht die Kräfte so zusammengebündelt, dass es dort ankommt.
Yes. Schön. Gehen wir nochmal an die unteren Rippen. Jetzt waren wir relativ viel oben.
Genau.
Zwölfte Rippe ist ja so insofern spannend, als dass da relativ viele große, starke Muskeln auch ansetzen. Und also wie der Quadratus Lumborum, der Latissimus hat da Kontakt, die Fascia Thoracolumbalis, Columbalis, also wirklich weitreichende Strukturen. Und du hast es am Anfang schon sehr schön gesagt, wenn es da zu viel Power gibt, dann kann das einen Impact auf viele weitere Strukturen haben und kettenartige Probleme erzeugen. Für mich als im Sport arbeitender Mensch ist die Region besonders belastet bei repetitiven gleichen Schlagmanövern. Also beim Golf zum Beispiel, wo du immer wieder eine Rotationskomponente drin hast oder speziell jetzt bei mir beim Hockey, bei den Eckenschützen, die immer wieder in die Rotation dieses unteren Bereichs reingehen. Da ziehen sich dann doch muskulär angespannt einige Strukturen so ein bisschen fest und du kannst auch zwischen diesen Interkostalstrukturen so viel Spannung und Muskelanspannung haben, dass das einen Einfluss auf das Nervensystem in der Region hat und somit ist gerade da Platz machen, so Seitlage, Mondsicheltechnik oder irgendwie unterlagern, um einen Shift mal in die Wirbelsäule reinzubekommen, tiefes Durchatmen, das Anheben der Rippe, dass man sich so ein bisschen einhakt und das Ganze nach oben und unten zieht und so, das ist dann schon wirklich wichtig und Gold wert. Und beim Sport machen wir es dann immer so, wenn beim Hockey ist es so, dass die Rotation immer in die gleiche Richtung kommt, du kommst von rechts und schrubbst nach links. Und damit wir da eine gewisse Symmetrie reinbekommen, gibt es danach immer Ausgleichsbelastungen, sodass du an einem Gummi-Expander auch mit der gleichen Intensität in die andere Drehbewegung ein paar Übungen machst, um da ein bisschen Symmetrie wieder reinzubekommen. Aber insgesamt sind gerade diese unteren Rippenregionen bei allen Schlag- und Wurfsportarten total interessant, sich das mal anzuschauen.
Ja, total. Ich muss sagen, ich bin da auch ein ziemlicher Fan von. Das sind für mich wirklich, ja, tolle Strukturen, mit denen ich gerne arbeite, die ich sehr wichtig finde. Rippen, Quadratus Lumborum hängt da ja auch dran, der aus meiner Sicht auch eine große Rolle dabei spielt, die Rippen vielleicht zu fixieren oder runterzuziehen. Und ganz interessant finde ich noch den Serratus Posterior Inferior. Das ist ja so ein Muskel, der gerne übersehen wird, meiner Erfahrung nach. Immer wieder stoße ich drauf, dass Leute den irgendwie gar nicht kennen, gar nicht auf dem Schirm haben. Jeder kennt den super tollen Serratus Anterior, der auch sehr wichtig ist. Aber der Muskel, der geht von den Wirbelkörpern zu den unteren Rippen. Der zieht die quasi so runter ist und Ausatemmuskeln und oft schmerzhaft, muss ich auch sagen, finde ich ganz oft und da arbeite ich unheimlich viel dran irgendwie. Ich erwische mich immer wieder, wie ich da dran arbeite, da die Region zu lockern, um halt den Rippen auch mehr Platz zu geben. Und wenn ich denke, das Problem liegt im Quadratus Lumborum, dann sehe ich immer wieder, dass, also es kann auch sehr weitergeführt im Körper sein, aber dass der Serratus Posterior Inferior da auf jeden Fall auch eine große Rolle spielt. Und ja, Techniken, da gibt es auch sehr viele Techniken dafür. Und schwierige, was heißt schwierige, aber finde ich, obwohl ich muss sagen, als ich das erste Mal eine Technik dafür gezeigt bekommen hatte, eine Thrust-Technik, hat das sofort gefluppt irgendwie. Hatte ich sofort irgendwie so einen halbwegs guten Zugang für. Aber auch da gibt es nicht umsonst diverse Techniken. Meine Lieblingstechnik dafür, um die zu mobilisieren, und das kann man sehr schön so, wie nennt man das nochmal, mit einem langen Hebel mobilisierend, quasi GOT, da kann man dann auch übergehen in einen Thrust. Ich mache das eigentlich fast immer im Sitz. Ich lasse die Menschen sitzen und ich lege dann, komme so schräg von hinten. Jetzt beispielsweise will ich die unteren Rippen auf der rechten Seite mobilisieren, dann stehe ich so schräg von hinten und lege meistens, sind es bei mir Zeigefinger und Mittelfinger, im Verlauf von den unteren Rippen. Sodass die Fingergrundgelenke quasi an dem Gelenk sind, wo die Rippen am Wirbelkörper sitzen. Und so habe ich dann die Verlaufsrichtung der Rippen und kann dann halt den Patientenoberkörper, die sollen sich erstmal so ein bisschen reinlehnen in meine Hand, dann kann ich den Patientenoberkörper vor allen Dingen in Rotation einstellen oder in Flexion-Extension und kann das halt schön mobilisieren, hin und her schaukeln, mit denen so quasi tanzen, wird ja manchmal gesagt. Und dann kann ich da, wenn ich das möchte, in Rotation auch noch schön Impuls reinbringen. Und damit kann ich eigentlich recht gut arbeiten. Und je nach Größe von mir, also wie groß ich bin im Verhältnis zu meinem Patienten oder so, kann ich die auf die Behandlungsbank setzen lassen. Und zwar auch so ein Bein links, ein Bein rechts über die Behandlungsbank, als wenn die auf dem Gaul sitzen. Und dass sie dann mit dem Gesäß relativ nah an die Kante rutschen. Und dann kann ich die Bank hochfahren, runterfahren und kann halt dann halt eben das sehr gut an meine Körpergröße anpassen. So. Voraussetzung dafür ist, dass die von der Hüftbeweglichkeit gut genug sind, dass sie die Beine überhaupt spreizen können. Das ist klingt billig, aber ne, für manche Menschen ist das halt kein Ding. Oder es darf auch keine Schmerzen dabei hervorrufen. Weil was bringt es dir, wenn du die Rippen wieder gut zurecht bewegt hast, aber dann hinterher die Hüfte, die Leiste halt Probleme machen. Ne? Das muss man vorher als Trockenübung auf jeden Fall antesten. Ja. Variante dazu ist, dass wenn man auf der Bank sitzt, aber so längs drauf sitzt quasi und die Beine runterhängen, dass man mit so einer Judo-Technik daran geht. Also man schmiegt sich sehr nah an die Leute ran, versucht die Beine zu fixieren, indem man das da so rüberschlägt und dann kann man den Thorax von der anderen Seite greifen und die dann halt so Twister-mäßig so ein bisschen in Richtung Lumbar Roll kann man da auch angehen und kriegt damit manchmal TLÜ und die unteren Rippen auch ganz gut erwischt. Das geht in der Regel nur, wenn die zu behandelnden kleiner sind als man selber. Also bei Menschen, die kleiner sind als ich, mache ich das manchmal oder halt auch bei Kindern, also Kinder oder Jugendliche. Da kommt man da manchmal ganz gut ran. Muss sie natürlich gut erklären, dass man da so ein bisschen näher rankommt und ich sage immer, das ist jetzt meine Jiu-Jitsu oder Judo-Technik. Da gibt es nämlich, glaube ich, auch den einen oder anderen Griff, so ein Twister oder den japanischen Griff kenne ich gerade nicht, wo es halt nicht auch umsonst beim Training öfter mal knackt.
Ja, okay. Ja, Und jetzt komme ich nochmal mit etwas weniger großer Amplitude und Kraft, sondern mit was relativ sanften Rückenlagepatient, ein Bein auf meinem Oberschenkel angewinkelt. Und ich gehe mit aufgestellter Hand unten in den Regionenraum von Grünfeld, die ja auch da rund um die 12. Rippe ist. Und mache ähnlich wie bei der Rib-Raising-Technik. Einfach stelle ich meine Finger da rein, habe Kontakt zur Nebenniere, habe Kontakt zur ersten Rippe, zur Wirbelsäule und kann mich dann so ein bisschen patientenadaptiert in Schmerzpunkte reinsinken lassen, versuche Patienten atmen zu lassen. Und es gibt da drei Kategorien Menschen. Gruppe 1 ist es egal, ob ich da bin oder nicht. Gruppe 2 finde ich super angenehm und super relieving. Und Gruppe 3 ist, boah, ist richtig unangenehm und ist total fest und schmerzhaft. Und gerade die letzten beiden motivieren mich dann da ein bisschen zu bleiben und ein bisschen einfach den Körper in meine Finger sinken zu lassen, ein bisschen schmilzen zu lassen, so ein bisschen BLT-mäßig Lockerheit reinzubekommen, weil ich empfinde durch diesen Kontakt zum thoracolumbalen Faszie, zum Quadratus lumborum, zum Latissimus, ist diese 12. Rippe auch relativ starken Kräften ausgesetzt und braucht manchmal wirklich ein bisschen Zeit, um sich schmelzen zu lösen, als dass man jetzt mit einem groben Thrust das Ganze mobilisiert. Das nochmal also als kleines Werkzeug, Baustein von meiner Seite. Ansonsten so diese klassischen Lebermobilisation, so Leberpumptechniken, ein bisschen abgewandelt vom Fokus her, gar nicht so sehr auf die Leber, sondern auf die Rippen. Also man nimmt einfach dieses ganze Paket und knetet es so ein bisschen Druck durch, wie so einen guten Pizzateig. Immer wieder Druck reingeben, hochziehen, Druck reingeben, hochziehen. Dadurch lösen sich häufig auch viele bandartige Strukturen, auch in der Tiefe, wo wir gar nicht direkt drankommen. Auch im Wirbelsäulenkanal und dergleichen. Und da kann man eigentlich der Kreativität freien Lauf lassen. Sehr gerne gucke ich mir auch die Aufhängung vom Dickdarm viszeral an, also die rechte und linke Thorax, Kolonflexur. Da ist meistens immer entweder Stuhl in Passage oder ein bisschen Rigidität oder ein bisschen Immobilität. Luft. Und das zu lösen hat auch immer einen guten Einfluss auf die unteren Rippenregionen und natürlich dann Gallenblase, Durchtritt, Speiseröhre. Milz selber habe ich nicht so viel auf dem Fokus, aber wird durch diese Grifftechniken ja immer so ein bisschen mitmobilisiert. Und aber natürlich die beiden Nieren in ihren Kapseln frei schwingend. Wenn wir Nieren mobilisieren, mobilisieren wir auch Rippen. Und wenn wir Rippen mobilisieren, machen wir auch Platz frei für die Nieren. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Wechselwirkung.
Ja. Auf jeden Fall, das halte ich für sehr wichtig. Da gibt es ja auch sehr viele Menschen, die sagen, wenn du die unteren Rippen, wenn du da Probleme findest, vergiss es, da dran herumzuspielen. Die Nieren sind es, die Nieren, die da eine Problematik stellen und so. Ja, ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich eine ganze Zeit lang auch Probleme auf der einen Seite damit hatte und das ist Gott sei Dank irgendwann verschwunden. Ich glaube, was bei mir eine Rolle gespielt hat, war auch so wirklich fokussierte Atmung nach tief unten reinzuatmen. Während eine Zeit lang ja so Bauchatmung angesagt war, ist jetzt so das neue, coole Atemmuster in den Rücken einzuatmen. Also tief unten in die Flanken, wie manche auch sagen, in den Arsch einatmen, dass du halt wirklich tief nach unten einatmest. Und das, glaube ich, hat bei mir da auch eine Rolle gespielt. Und das versuche ich auch immer mal wieder Patienten mitzugeben. Sie sitzen vor mir, ich lege die Hände in den unteren Thoraxbereich, untere Rippen und sage, dass sie versuchen sollen, dorthin zu atmen. Weil das ist ja auch bei der Untersuchung sehr gut, wie ich immer finde, zu schauen, wie ist das Atemmuster. Wir gucken nach den oberen Rippen, wie gehen die hoch in Inspiration, wie gehen die wieder runter in Expiration, wie macht das dann zum Beispiel das Sternum vorne, kommt das mit, wie machen es die mittleren Rippen und vor allen Dingen, wie machen es die unteren Rippen. Also definitiv eine Region, wo es sich lohnt, genauer nachzuschauen. Und nochmal, Still hat da nicht umsonst drauf herumgeritten. Immer wieder in seinen Werken kommt er immer wieder drauf zurück. die Rippen, vielleicht durchs Zwerchfell, also das Zwerchfell fand er sehr wichtig. Die haben aber eine unheimliche Beziehung miteinander und da haben wir dann halt riesige Einflüsse auf den quasi alles, was unterhalb des Zwerchfells an Organen ist und auf jeden Fall auch auf die untere Extremität. Deswegen ist das für viele Osteopathinnen und Osteopathen nicht umsonst eine echte Schlüsselregion, die es sich echt nochmal lohnt, genauer anzugucken und zu schauen, wie die Beweglichkeit dort ist und so divers zu behandeln. Wir haben nicht umsonst immer so diverse Behandlungsmöglichkeiten.
Gut. Schöner Schlusspunkt, finde ich.
Passt, ne?
Mhm. Passt, wackelt und hat eine Pumpschwingel. Einmal wackelt, Nackel.
Wackelt mit dem Schwanz.
Hebelbewegung. Wir machen eine kurze Pause, Klaas. Ich muss mal meine Kröte ein bisschen frei pusten wieder. Und dann sind wir gleich noch zum bisschen Entertainment.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnung entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus. Zurück nach der Werbeblockpause im Knochenjob-Podcast und herzlich willkommen zum Werbeblock. Ich habe mir jetzt mal, heute gönne ich mir mal ein bisschen Werbung zu machen für verschiedene Sachen. Das tue ich ja häufiger. Aber bei unserem Hauptsponsor Lemniscus, man könnte vielleicht sagen, ohne den gäbe es uns nicht mehr. Das stimmt nicht. Wir würden den Podcast auch so aus Spaß machen, selbst wenn wir nur 10 Hörer hätten.
Ohne den gibt es
nicht mehr. Aber die unterstützen uns und ermöglichen halt so das eine oder andere, was sonst halt einfach zu sehr nur Spaß geblieben wäre. Deswegen, bei Lemniscus habe ich herausgefunden, dass ich auch meine Kontoauszüge einfach hochladen kann, als Excel runterladen und als Excel dort hochladen und dass dort automatisch die Möglichkeit ist, die ganzen Zahlungseingänge zu kontrollieren. Das heißt, wenn Patientinnen und Patienten nicht direkt bezahlt haben und das verbucht wurde, sondern auf Rechnung, dann kann ich mir einfach hochladen lassen, es wird automatisch erkannt und dann steht da die Zahlungskontrolle und ich habe viel weniger, was ich kontrollieren muss. Und es hat lange gedauert, bis ich diese Funktion herausgefunden habe. Und ich liebe es, weil eine der Arbeiten, die mich am meisten nervt und wo ich mich am meisten vorsträube, ist diese Zahlungskontrolle. Zu gucken, wer hat bezahlt, wer hat nicht bezahlt. Ich habe das schon längst outgesourced, da bin ich ganz froh drüber. Aber so Sachen, wenn es um so Mahnverfahren geht, nach der ersten, nach der zweiten Erinnerung, das ist natürlich dann Chefsache. Aber dieser Effekt, dass man das halt automatisch heutzutage vom Computer mit der KI machen lassen kann, Riesengewinne. Und da muss man nochmal sagen, wenn ihr Lemniscus nutzt, da gibt es richtig viele Funktionen, die so richtig viel Arbeit abnehmen. Und gerade so das Thema Finanzbuchhaltung, was laufen muss als Selbstständiger, da gibt es unheimliche Erleichterungen. So viel Erleichterung, dass ich leider schon darüber nachdenken muss, ob ich die menschlichen Fachkräfte, die das momentan noch machen, ob die noch eine Zukunft haben. Da sind wir wieder bei einem ganz anderen Dilemma. Aber checkt das aus. Wenn ihr noch nicht Lemniskus Kundinnen und Kunden seid, Kundis, wie die sagen, guckt das, ihr habt mit dem Code Knochenjob habt ihr 20% auf das erste Jahr und das kann ganz schön viel sein. Und ich sage euch, die Kosten für Lemniskus sind im Verhältnis zu anderen Softwarelösungen gering. Ihr könnt andere Softwares damit integrieren. Und das, was ihr spart, alleine was ich durch diese ganze E-Mail-Kommunikation an Porto gespart habe, das geht wirklich in die, geht in
Millionen.
Reichlich in die Millionen, natürlich. Geht es mittlerweile, aber es ist auf jeden Fall eine recht hohe Summe, die ich ja jährlich alleine durch das blöde Porto einspare. Und die Zeit, die halt automatisierte Vorgänge für die Praxisorganisation sind, das ist einfach top.
Stark.
Ja. Und alle Hörerinnen und Hörer, die uns öfter zuhören, wissen ganz genau, dass ich mich immer gerne mit dem Mikrobiom beschäftige. Und ich mir Kombucha braue. Ich mache zu Ungunsten meiner Mitbewohnerin in meinem Haushalt mache ich selber Sauerkraut und Kimchi. Das kommt nicht bei jedem gut an. Ja. Ich liebe das Mikrobiom. Ich tue verschiedene Sachen dafür, damit das bei mir fit bleibt. Weil ich glaube, dass es bei mir ein Thema des Wohlbefindens ist, der Gelenkprobleme oder der Gelenkgesundheit, aber auch des Immunsystems. Und es kommen immer wieder Anfragen, Leute, Menschen, Firmen, die uns sponsern wollen. Und ich habe mich jetzt darauf eingelassen mit der Schweizer Firma MyBugs, die Produkte herstellen zur Bakterienvielfalt, für das Mikrobiom unter anderem. Und dass die mit einem Affiliate-Programm auf mich zugekommen sind, wo ihr mit dem Code Stechmann 30% auf eure Bestellung bekommen könnt. Und die Firma ist zwar quasi Schweizer Unternehmen, hat aber auch Ansässigkeit in Deutschland und stellt verschiedene Produkte her, die ihr wählen könnt, allgemein zur Darmgesundheit, aber auch für spezifische Probleme. Das heißt zum Beispiel bei Verdauungsproblemen, falls ihr Unterstützung bei einer Diät haben wollt, beim Abnehmen zum Beispiel. Oder speziell auf Männer bezogen, speziell auf Frauengesundheit bezogen oder auch teilweise für Babys, für Kinder, um da Unterstützung zu bieten oder halt auch Symbiose Mutter, Kind und solche Sachen. Schaut da mal rein, MyBugs, wie es ausgesprochen wird, weiß ich nicht genau. Das lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzugucken. Das ist ein legitimes Ding, viele gute Bewertungen, viele gute Kundenerfahrungen bei Trustpilot und so weiter. Legitimes Ding, habe ich mir lange überlegt, aber in unserer Folgenbeschreibung habt ihr den Gutscheincode für 30%, wenn ihr das nutzen möchtet. Dann kommt das auch uns zugute und ich bin happy damit.
Stark. Stechmann 30, okay. Kommt eher dir zugute, mein Freund. Aber gönn ich dir auch.
Das ist ja gut. Das auch. Das muss man sagen, ne? Das ist eine Sache, bei der wir auch profitieren. Das ist ein Affiliate-Link, da muss man offen mit umgehen. Ich versuche das nicht so oft jetzt hier in der Folge dauernd unterzubringen, damit das nicht genervt wird. Aber ich habe mich dazu breitschlagen lassen.
Alles gut.
Okay, bevor du zu Wort kommst, möchte ich noch weiter Werbung machen für die Kurse, die bei uns im Winter laufen. Das ist mein Dry Needling Kurs in Stade. Der ist am 17. und 18. September. Es gibt noch 3 Plätze, die wären noch zu haben. 2 Tage Dry Needling. Die bisherigen Anmeldungen sind allesamt Osteopathinnen, Osteopathen. Das heißt, es wird ein Profikurs. Wir werden uns dort auch gut austauschen können. Ich habe einen Assistenten dabei. Es wird eine kleine Gruppe bleiben, damit das alles schön privat bleibt und wir intensives Lernen haben. Das heißt, wenn ihr ein Dry Needling lernen wollt und ihr wollt auf einem guten annehmbaren Niveau reinsteigen und nach 2 Tagen rausgehen und sagen, jupp, das bringt mich jetzt weiter. Das kriege ich nämlich immer wieder als Feedback von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass man das halt sehr gut gleich am nächsten Tag anwenden kann. Plus ein bisschen Summer School Feeling, Winter School Feeling. Ich habe eine Sauna gemietet auf dem See, direkt bei mir um die Praxis in der Nähe. Da können wir, wer Bock hat, kann abends noch in die Sauna gehen und kann abends noch in den kalten See springen. Und wir gehen vorher noch ein Dürüm essen bei meinem Lieblingsdönermann. Dann seid herzlich willkommen.
Ja, schön.
Osteopathiepraxis-stade.de, da sind die Kurse. Und Ende Februar läuft auch noch ein FDM-Kurs, den ich mitten in Hamburg abhalten werde. Und das könnte auch noch was für euch sein. Dort gibt es noch ein paar mehr freie Plätze. Mitten in Hamburg in der City, Ende Februar, bevor es wieder langsam in den Frühling geht.
Werbung Ende,
genau.
Stark. Okay, Klaas, wir machen noch ein bisschen Musik. Ich hab mir gedacht, ja, Mensch, heute Rippen, was haben wir denn da auf für unsere Playlist zu bieten? Und etwas vereinfacht oder etwas rauskaliert, aber auch ein schöner, wunderschöner Track zu finden auf unserer Musikantenknochen-Playlist von Fat Freddy's Drop, der Track Bones, den packe ich auf die Playlist. Fat Freddy's Drop, eine richtig chillige Band, kann man rauf und runter hören, dabei kann ich total gut arbeiten, irgendwelche meditativen Dinge machen, kann man einfach immer laufen lassen. Große Empfehlung, sich die Band mal reinzuzimmern. Und um mal nochmal einen Gegenpol zu setzen, ich bin jetzt in Südamerika und ein bisschen Feuer wollte ich nochmal mit reinbringen ins Game und packe ein bisschen aus meiner alten Sturm- und Drangzeit Münsteraner Abende in dem Hot Jazz Club oder in der Luna Bar oder im Raketencafé die Band Pantheon Rococo, seines Zeichens leider aus Mexiko, nicht aus Argentinien, aber dennoch spanisch sprechend, mit dem Track La Carencia, zu dem ich viel abgehottet habe, viel auf den Boden gekniet und wieder aufgesprungen. Und ja, das waren die guten alten Zeiten. Und mit diesem Vibe verabschiede ich mich jetzt ins 44 Grad heiße Südamerika. Ciao Kakao, viel Spaß beim Dry-Needlen und im kalten Seeschwenken.
Haha. Okay. Bei steifen oberen Rippen habe ich an Stiff Upper Rip gedacht und darauf reimt sich Stiff Upper Lip von AC/DC. Das ist auch gleichzeitig ein cooler Song, den ich hiermit auf die Playlist tue. Dann habe ich noch diese Woche, ist mir ein schöner arabischer Song eingespielt worden von einer Frau, einer Punjab-Frau, also aus der so indisch-pakistanischen Region, die Sufi ist, also diesem islamischen Mystizismus anhängt, den ich irgendwie sehr fasziniert finde. Und da habe ich einen super coolen Song von Abida Pavin, heißt die gute Dame, Tujum. Das ist ein Ding, was man sich mal reinziehen kann. Ein bisschen andere Musik, als wir so kennen, aber also so alte, traditionelle Texte und so weiter, aber so ein bisschen auch fürs moderne Ohr angepasst. Und das finde ich ziemlich cool, ohne dass es halt übertrieben kitschig in eine der beiden Richtungen geht.
Schönes Ding.
Ja. Ja, lieber, wer ist heute dran? Ich bin dran.
Du kriegst eine Kette von mir. Was machen wir denn mal? Letzte Woche oder letzte Folge beim Sport haben wir ziemlich die Klappe aufgerissen und das ist auch richtig und wichtig so. Machen wir mal eine Mundöffnungsdysfunktion. Man kann den Mund nicht mehr so weit aufmachen. Und jetzt erklärst du mir doch mal bitte, wenn ich am Unterschenkel arbeite oder ja, wir machen mal irgendwas von der, was weiß ich, Schienbein, Wadenbein, such dir irgendwas aus, da hast du eine Fehlfunktion und da ziehst du mir mal eine Kette hoch zum Mund.
Schienbein, Wadenbein zum Mund?
Ja.
Also so diese ganze Seite, dann nehmen wir mal das Wadenbein, weil dann sind wir auch schnell durch damit.
Okay.
Weil und man könnte schnell durch sein, weil wir da halt an dieser lateralen Kette wären. Das wäre jetzt eigentlich das einfachste. Fibularis longus, caput fibulae, das klemmt. Dann haben wir fortführend Biceps femoris oder man könnte auch sagen, vielleicht nicht caput fibulae, aber da geht es halt irgendwie hoch zur Fascia lata. Dann geht es hoch zum Becken, dann geht es hoch zur lateralen Kette, seitliche Bauchmuskeln, vielleicht auch Quadratus lumborum. Bei Meyers wäre die laterale Kette dann auf jeden Fall auch die Rippenmuskulatur, also Inspire-Expire-Muskeln, dass die halt eben da auch eine Kontinuität haben. Also wenn es keine fasziale Kontinuität ist, dann ist es zumindest eine funktionelle Kontinuität. Und da geht es ganz nach oben bis zu den ersten Rippen. Dann sind wir an den Scaleni, die hatten wir auch schon erwähnt. Und die Scaleni haben, lass mich jetzt nicht täuschen, die haben auf jeden Fall auch eine Kontinuität zur Kiefermuskulatur. Ich bin mir nicht mehr so ganz hundertprozentig in diesem Moment sicher, ob das halt Klassiker Scaleni Masseter Temporalis ist oder ob es der Pterygoideus Medialis Lateralis ist. Auf jeden Fall gibt es dort funktionelle myofasziale Verbindungen. Und so kann es sein, dass du den Mund nicht mehr aufkriegst, hast eine Kiefersperre und dann guckst du dir die ganze laterale Kette an und es könnte passieren, dass du dann die Caput Fibulae manipulierst und dann kriegst du den Mund hinterher wieder auf.
Anatomischer Possibilismus Gold.
Wie immer, sagst du jedes Mal, wenn ich mit einer Kette um die Ecke komme.
Sehr schöne Kette, aber
um das wieder so anzufangen.
Haben wir schon lange so nicht mehr. Ich glaube, so eine schräge Meyers-Kette hatten wir noch nie drin. Von daher, gut gelöst, Glas.
Laterale Kette.
Immer schön Klappe aufreißen. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Adventszeit und yes. Wir hören uns zum Jahresabschlussgespräch nochmal, lieber Glas. Machen wir mal ein bisschen.
Bilanz gezogen. Genau. Zahlen werden verglichen und Bilanz gezogen. Und dann wird es schön gemütlich und dann wird ins neue Jahr gestartet.
Yes. Alright. Krass. Gute Zeit. Ciao, ciao.